Okay, ich bin gerade aufgestanden und ich werde jetzt wie alle diese kleine Bigkugel hier öffnen.
Der Tod des Tennessee Eisenberg oder Bens Liste. Feature von Michael Lissek.
Er hat oft stundenlang Klavier gespielt, stundenlang. Also ich komme heim, es ist, was weiß ich, 11.40 Uhr und er sitzt, hat vergessen, das Licht anzumachen und sitzt immer noch da und spielt. Ja.
Also ich war, wenn ich Tennessee getroffen habe, in jeder Begegnung immer beschenkt. Und zwar ganz egal, ob ich Tennessee alleine traf oder ob ich Tennessee mit Renate und Benedikt traf.
Er hat den Wind geliebt. Er ist barfuß durch die Straßen gegangen im Sommer. Und wenn ich gesagt habe, soll ich dich irgendwo hinbringen? Nein, Mama, ich laufe, das ist so schön hier. Nein, Mama.
Tennessee hatte ein sehr schönes Gesicht mit dunkelbraunen Augen, die in manchem Licht auch grünlich schimmerten. Und Tennessee hatte auch sehr, sehr schöne Hände. Seine Hände waren sehr schön.
Was mir eben aufgefallen ist, dass er in der Art, wie er mit einem sprach, so was Ausgewogenes hatte. Er war von einer Art Reife, die mich überrascht hat.
Also ich muss sagen, sogar Freunde haben eigentlich ziemlich schnell gesagt, ja, der war halt anders. Sogar, also da kann ich jetzt sagen, was ich will, aber die haben ihn vielleicht ein, zwei Mal gesehen und die haben schon gesagt, der war halt anders.
Ich habe Tennessee geliebt, so wie er war. Und ich werde ihn weiter in meinem Herzen tragen. Ja. So ist das. Ja.
Ausgelöst wurde das Drama des Musikstudenten Tennessee Eisenberg im April diesen Jahres.
Tennessee bedrohte seinen Mitbewohner mit einem Messer.
In seiner Wohnung im Regensburger Stadtnorden bedroht er nach einem Streit
Dieser
einen Mitbewohner
rief
mit dem
die Polizei.
Messer. Dem gelingt es zu fliehen und die Polizei zu alarmieren.
Die Beamten stießen auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann.
War es tatsächlich Notwehr, wie die Beamten und der Staatsanwalt behaupten?
Schließlich, so die Staatsanwaltschaft, wurde aus zwei Waffen 16 Schüsse abgegeben.
Warum wurde Tennessee von den Schüssen, Zitat, regelrecht durchsiebt?
Er starb im Krankenhaus.
Okay, ich komme gerade von meinem ersten Gespräch mit Renate und Ben Eisenberg, Café Morena.
Am 26. September 2009 treffe ich Renate und Benedikt Eisenberg zum ersten Mal. Eine Radiosendung wolle ich über den Fall Eisenberg machen, sage ich, und hoffe, Sie hören die Anführungsstriche. Denn vor mir immerhin sitzen Mutter und Bruder eines Toten, der für Sie kein Fall sein kann.
Das Ganze würde aber nur funktionieren, habe ich Ihnen gesagt, wenn Sie mich dabei unterstützen. Ich würde eine Liste von Personen brauchen, die etwas über Tennessee sagen können. Und diese Leute auf der Liste sollten auch wissen, dass es mich gibt und auch wissen, dass es für die Familie in Ordnung ist, wenn ich komme und sie interviewe.
Warum ich das tun wolle, fragen sie. Weil ich glaube, dass hier etwas nicht stimmt, sage ich. Dass die Polizei sich falsch verhalten hat. Dass aber auch nichts einfach so vom Himmel falle. Nicht einmal ein Komet, selbst der hatte eine Umlaufbahn. Und ich sowohl versuchen wolle, etwas über diesen Moment des 30. April 2009 herauszufinden, als auch hoffentlich genug darüber, wie es dazu hat kommen können.
Renate Eisenberg und Benedikt haben diese Unterstützung mir versprochen. Benedikt Eisenberg möchte die Liste fertig haben, wenn ich das erste Mal nach Regensburg komme und alle, die da auf der Liste stehen, auch anrufen.
Warum Sie das alles tun, frage ich. Zwei Anwälte beschäftigen, eine Website über den Fall einrichten, ein unabhängiges gerichtsmedizinisches Gutachten in Auftrag geben und bezahlen, mir helfen. Geht es um Wiedergutmachung? Sowas wie Gerechtigkeit?
Und Sie haben gesagt, wir wollen wissen, was an diesem Donnerstag, dem 30. April 2009, passiert ist. Und wir wollen es glauben können.
Zum Zeitpunkt unseres ersten Treffens prüft die Regensburger Staatsanwaltschaft in einem Ermittlungsverfahren, ob die Polizisten, die Tennessee Eisenberg erschossen haben, vor Gericht kommen oder ob die Akten des Falles geschlossen werden. Beides ist zum Zeitpunkt unseres ersten Treffens möglich.
Was ich bisher weiß, ist, dass Tennessee Eisenberg ein sanfter, freundlicher, junger Mann gewesen sein soll, völlig unaggressiv, besonnen, spirituell. Und dass also die Vorstellung, dass er Polizisten mit einem Messer attackiert hat, für alle, die ihn kannten, vollständig absurd ist. Ich fahre nächste Woche das erste Mal nach Regensburg und hoffe, dass Benedikt Eisenberg bis dahin die Liste fertig hat. Aber bevor ich ihn treffe, treffe ich den Anwalt der Familie, Helmut von Kietzell.
An Fakten steht fest, dass ein junger Mann, nämlich der Wohngenosse von Tennessee Eisenberg, aus der Wohnung gelaufen ist. Er hat dann bei der Polizei berichtet, er sei eine Stunde lang von seinem Mitbewohner, dem Tennessee Eisenberg, mit dem Messer bedroht worden. Und jetzt sei es ihm gelungen zu fliehen. Und er bräuchte jetzt dringend polizeiliche Unterstützung.
Kein Wort von Amoklauf, kein Wort von Selbstgefährdung, gar nichts.
Kein Wort von Amoklauf, der Hinweis auf Selbstgefährdung, ja. Also er hat berichtet, der Tennessee würde sich jetzt selbst was antun wollen. Dann kam die Polizei an. Die Polizeibeamten sind dann reingegangen und in den ersten Stock, haben dort eine nicht ganz verschlossene Tür vorgefunden, haben zunächst mal geklingelt. Daraufhin hat sich nichts getan. Dann haben sie leicht gegen die Tür geklopft und dann ist diese Tür aufgegangen. Und drinnen stand der Tennessee Eisenberg mit einem Messer in der Hand. Die Polizeibeamten haben nach ihren eigenen Angaben zunächst einmal gar nichts gesagt zu ihm, außer er soll das Messer wegtun. Und das hat er nicht getan. Er ist vielmehr langsamen Schrittes langsam auf die Polizeibeamten zugegangen.
Eins. Bei unserem zweiten Treffen hat Benedikt die Liste tatsächlich fertig.
Was ist das für eine Liste?
Das ist die Liste, die du brauchst.
Okay. Erzähl mal, was steht da drauf?
Ich hab's einfach mal ganz kurz so per Brainstorming so mal auf mich wirken lassen, welche Kreise wichtig sind und hab's mal ganz kurz untergliedert.
Wer ist Nils?
Nils ist ein Freund aus der Schule.
In den 6 Monaten seit dem Tod seines Bruders hat Benedikt Eisenberg unzählige Interviews gegeben, was ihn, wie er sagt, an die Grenze seiner Belastbarkeit geführt hat. Trotzdem erklärt er sich bereit, meine Sendung zu unterstützen.
Cool, Adrian, kennst du?
Vom Telefon.
Jetzt gerade
nach Deggendorf, ne?
Zieht nach Deggendorf.
Hatte der keine Zeit.
Genau. In einer Kammer neben seinem Zimmer liegt die Hinterlassenschaft seines Bruders. Benedikt hat den Nachlass noch nicht durchgesehen.
Dann Anna.
Anna, die Freundin.
Natürlich.
Daisy.
Hast du Anna vorgewarnt, dass es mich gibt?
Ja, habe ich gemacht. Und du hast ja irgendwie mir gesagt, dass du es eventuell so machst, dass du mir ein Diktiergerät dalässt oder irgendwas.
Ja.
Und vielleicht würde Anna auch gerne davon Gebrauch nehmen.
Hat sie gesagt?
Ja, also ich weiß nicht, ob sie morgen gleich bereit ist und gleich so viel reden kann.
Genau.
Hallo, hallo. 1, 2, 3. Es ist jetzt der 1. Oktober. Gestern war Herr Michael Lissek bei mir. Und wir haben sozusagen das erste Interview geführt. Ich weiß nicht, ob wir noch eins führen. Ich habe soweit ein ganz gutes Gefühl, dass ein Journalist unterwegs ist in den Kreisen, in den engen Bekanntschaftskreisen, Familienkreisen, um über Tennessee zu recherchieren. Das ist sehr notwendig, in meinen Augen.
Sie waren bei der Geburt von Tennessee dabei.
Stimmt ja. Das ist so viele Jahre her. Und wir wussten, jeden Tag konnte das Baby von Renate kommen. Wir haben sie besucht am Frenkelufer und klingeln. Und dann geschah es, dass André und ich in der Küche saßen und dann tatsächlich so in dieser Stille, dann wirklich so dieser Schrei, also das Erkennungszeichen, hallo, da bin ich. Und dann so das nächste Bild, so Tennessee, von dem ich damals noch nicht wusste, dass er Tennessee heißen würde, das Baby, in den Armen von Renate, so Mutter und das Kind. Und das war so auf ganz vielen Ebenen überwältigend und ergreifend, weil überwältigend auch, weil eigentlich dieses Bild erstmal gar nichts zu tun hatte wiederum mit meiner verrückten Geschichte zwischen mir und Renate, die von der Schauspielschule bis über die Schauspielschule und die Jahre danach und gemeinsame Theaterarbeit reicht. Renate, die verrückte Schauspielerin und Künstlerin. Und dann dieses archaisch stimmige, schöne Bild.
Er ist vielmehr langsamen Schrittes langsam auf die Polizeibeamten zugegangen. Ja, und dann haben die Polizeibeamten, die noch auf der Treppe nach unten gegangen sind, auch in diesem Zeitraum Pfefferspray eingesetzt. Ob sie so richtig genau getroffen haben, wie gesagt, ist nicht bekannt. Jedenfalls hat Tennessee Eisenberg auf dieses Pfefferspray nicht reagiert. Er hat sich nach Angaben der Polizeibeamten nur mit dem linken Arm übers Gesicht gewischt und ist weitergegangen.
Keine Gespräche währenddessen, keine Ansprache?
Gespräche nur insofern, als die Polizeibeamten weiterhin gesagt haben, er soll das Messer wegtun. Irgendwann sind sie dazu übergegangen, tu das Messer weg, sonst schießen wir. Und darauf soll Tennessee dann gesagt haben, ja, dann erschießt mich halt. Und soll gekichert haben dazu.
Tennessee war zum Zeitpunkt seines Todes Schüler am Music College in Regensburg. Das ist eine staatlich anerkannte Berufsfachschule für Pop, Rock und Jazz, so steht es im Internet. Ein Backsteingebäude, wahrscheinlich ehemaliges Bahngebäude, weil es an den Gleisen liegt. Draußen stehen die Studenten und rauchen. Tennessee heißt Tennessee nach Tennessee Williams. Seine Mutter Renate Eisenberg war Schauspielerin und spielte Mitte der 80er Jahre die Blanche in Endstation Sehnsucht. Deshalb. Tennessees Vater ist Libanese, Mahdi Selem. Kurz nach Tennessees Geburt lernt Renate Eisenberg einen anderen Mann kennen, Thomas, Balletttänzer, wird wieder schwanger und zieht dann mit Thomas und jetzt zwei Kindern, Tennessee und Benedikt, fort vom leiblichen Vater Tennessees nach Süddeutschland. Ich komme gerade von einem Gespräch mit der Gesangslehrerin von Tennessee Eisenberg, Lucy. Und die hat gesagt, dass sie über Tennessee nichts in ein Mikrofon sagt. Die Medien, hat sie gesagt, seien nicht das richtige Medium, um über Tennessee zu sprechen. Na gut. Es folgen in Süddeutschland diverse berufsbedingte Umzüge der Familie, verbunden mit häufigen Schulwechseln der Kinder. Renate Eisenberg hört auf mit der Schauspielerei und die vier landen in Abensberg bei Regensburg, in einem kleinen Häuschen mit Garten. Thomas tanzt häufig in Karlsruhe. Die Jungs gehen zur Schule, musizieren, spielen in Laienschauspielgruppen. Was Lucy, die Gesangslehrerin, allerdings sagt, als das Mikrofon aus ist, ist ein bisschen verblüffend. Tennessee hätte in den letzten Gesangsstunden vor seinem Tod regelmäßig geweint. Es hätte eigentlich keine Stunde gegeben, ohne dass er geweint hätte. Und er soll gesagt haben, ich kann nicht mehr üben, ich kann es einfach nicht. Außerdem hat er in der Woche vor seinem Tod der Schule gekündigt, also sein Studium abgebrochen, mit der Begründung, dass er Depressionen hätte.
Ich habe ihn im College kennengelernt.
Nils, ein Freund aus dem Music College.
Die ersten Wochen eigentlich schon recht schnell. Naja, was heißt über die Schule motzen? Also er hat mir mal gesagt, er ist jemand, der sich halt perfekt anpassen kann. Und das hat er eigentlich auch gut gemacht. Also in dem Sinne konnte er nicht so wirklich sich selber sein im College, aber dadurch, dass er halt sozusagen ein guter Schauspieler war oder jemand, der sehr adaptionsfähig war, hat er so oft dann eigentlich eher die Handwerker so bewundert zum Teil, wo ich mich gewundert habe, hä, die sind doch eigentlich völlig verschieden.
Tennessee hat sich unglaublich unfrei in diesem College gefühlt. Weil er gesagt hat, mein Gott, das ist alles nur Theorie, es geht immer nur um,
Anna, Tennessee Eisenbergs Freundin.
Das Elementare in der Musik, hat er immer gemeint, das wird im College nicht gewürdigt und das interessiert die auch überhaupt nicht.
Am College halt, da ging irgendwie das um, dass er halt sich mal gestritten hat mit dem Lehrer und den wirklich auch schlimm beschimpft hat und so. Und dann diese eine Mitschülerin hat auch gesagt, sie hätte Angst vor dem eine Woche davor schon irgendwie.
Lucy hat erzählt, dass er in fast jedem Gesangsstunde geweint hätte in den letzten Wochen. Irgendwie hast du davon irgendwas mitbekommen?
Nee.
Dass er hoch emotionalisiert gewesen wäre?
Ja. Aber er war nicht immer sehr feinfühlig, sensibel, aber ja, ich glaube schon. Irgendwas hat ihn getrieben. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was, aber.
Irgendwie nagte da schon irgendwie was an ihm. Und er hat den einen Montag ja auch gesagt, ich melde mich ab, weil ich depressiv bin. So haben sie es jedenfalls gesagt, alle von der Schule.
Ich habe am Tennessee Veränderungen beobachtet, die waren körperlicher Natur.
Bernhard Retsch, Vater von Anna, Tennessees Freundin.
Der Tennessee hatte eine Rückzugsphase eingeleitet. Und zwar hat die zu tun mit seinem Nachdenken über sein späteres Leben und die Kernfrage, will ich Musiker werden? Ich habe das als einen Prozess, als einen notwendigen Prozess eingestuft. Das ist sowas wie Teil einer Selbstreinigung. Und in dieser sich so zurücknehmen, er hat auch immer dann wenig gegessen, ja, hat er viele Kilo verloren. Er war dann eigentlich nur noch ein Handtuch.
Da war der ganze Saal so ungefähr gefüllt. Da sind quasi 20, 30 Zeugen dafür. Die müssten quasi alle kollektiv lügen.
Warst du mit dabei?
Ich habe halt nur von anderen gehört, deswegen ist es natürlich auch subjektiv. Aber dass er halt gesagt hat, es kann so gerade nicht weitergehen und er muss sich jetzt abmelden von der Schule und er wäre stark depressiv. So hat das gesagt, Zitat von den anderen. Also wie gesagt, ich kann es nicht. Und dann habe ich ihn halt angerufen und gefragt daraufhin, eigentlich einen Tag später, was jetzt ist und so, und dass er auch zum Arzt geht und so weiter. Und er so, ja, er hätte da schon welche und überhaupt.
Also irgendwas war in den letzten Wochen auch nicht okay. Irgendwas war anders als sonst.
Ja, also anders als sonst in dem Sinne, dass etwas vielleicht nur extremer geworden ist. Aber nicht anders als sonst, dass jetzt andere Farbe auf dem Tisch lag. Das war nie der Fall. Ich habe alles irgendwo verstanden von ihm. Das, also konnte ich nachvollziehen. Verstehen ist wieder was anderes, aber ich konnte es nachvollziehen. Habe es irgendwie erkannt als etwas Bekanntes. Und das sage ich auch extra so, weil da auch diese Idee der eines schizophrenen
Paranoiden-Schubse.
Ja, genau. Was ich nicht glaube. Weil da das nee.
Ich habe einige Kinder kennengelernt von Freunden. Mir ist noch nie ein so ungewöhnliches Kind begegnet wie Tennessee. Und dieses Kind, dieses extrem sanftäugige, sanfte Kind, wirklich so, dass man sich in dieser Gegenwart unendlich auf eine ganz geheimnisvolle, wunderliche, merkwürdige Weise wohlfühlte. Seine Sensibilität ist ungewöhnlich und natürlich auch von allem Anfang an eine schwere Last und auch gefährdend. Mit so einer Sensibilität in dieser Welt zu sein, ist selbstverständlich sehr belastend und gefährlich für den, der es dann erlebt.
Musik.
Unten am Fuß der Treppe passiert jetzt, dass der den Schlagstock einsetzende Polizist sich eigenartigerweise in das rechte Eck des Treppenhauses zurückzieht, wo er keinen Ausgang hat. Und Tennessee, der offensichtlich dem, der ihm gerade weh getan hatte, sei es jetzt durch Pfefferspray, sei es durch Schlagstock, läuft er hinterher.
Messer immer noch unten.
Messer unten. Ja, und dann ist geschossen worden. Dann ist geschossen worden auf den Tennessee, der so hier am Fuße der Treppe, wo er kurz danach steht, da hat er etliche Treffer in den Körper erhalten. Einen wohl durch die Brust, einen in den Arm, einen ins Knie. Also er war schwer verletzt. Dann hat er sich wohl dem, der da hinten im Eck gewesen ist, abgewandt und ist auf die Schützen zugegangen. Und dann ist einer dieser Schützen wohl zur Tür hinaus. Und an der Stelle geht jetzt dann die Darstellung auseinander.
Freitag, 2. Oktober. Ich bin fürchterlich angestrengt. Ich könnte eigentlich nur losschreien und losheulen. Ich weiß auch nicht, was das soll, dass ich das aufnehme. Weil es für mich das Gefühl ist, dass nur raus in diese schreckliche Welt geht. Und die Welt ist auch schrecklich, ohne dass ich es aufnehme und hinausschicke. Und es macht für mich keinen Sinn, eigentlich, gerade. Berichterstattung? Was für ein Wort überhaupt? Berichterstattung? Man könnte auch sagen, Öffentlichkeitsarbeit.
Was ich wirklich unterschätzt hatte, ist, dass jedes Gespräch, das ich führe, ein Kondolenzbesuch ist. Keiner von denen, die ich spreche oder gesprochen habe, hat irgendwie Frieden mit dem Tod von Tennessee, geschweige denn mit den Umständen seines Todes geschlossen. Und das macht die Sache ganz schön schwer. Auch die Gespräche mit dem Anwalt, Kietzell, der zwar Tennessee nicht persönlich kannte, aber mit ziemlich großer Sympathie über ihn spricht, sind nicht besonders einfach. Das Beunruhigendste, was er erzählt hat, ist die Tatsache, dass Tennessee langsam und kichernd auf die Polizisten zugegangen sein soll. Und vor allen Dingen, dass er, nachdem er etliche Treffer abbekommen hatte, immer noch weitergeht.
Es ist jetzt von Seiten der Gutachter teilweise gesagt worden, dass es sich um einen akuten psychotischen Schub gehandelt haben soll. Ich bin mir da nicht sicher, denn ich denke, also die Fälle, in denen ich Psychosen kennengelernt habe, da hat sich das immer irgendwie vorher angekündigt.
Ist es üblich, nicht umzufallen, wenn man eine durchschossene Kniescheibe hat?
Das ist eben nur erklärbar, wenn man eine extreme Schmerzunempfindlichkeit unterstellt, via besonderer Bewusstseinszustand, wie man es vielleicht von Fakiren kennt. Weiß nicht, also in die Richtung hat ja der Tennessee wohl auch gelebt und empfunden. So. Anders kann ich mir es nicht erklären. Also ich, wie gesagt, ich gehe nicht von der psychotischen Schub aus.
Er hat sich oft gerne daran erinnert, wie ich ihn morgens geweckt habe, wenn er in die Schule musste. Ich hatte nämlich so ein ganz schön klingendes Xylophon und da habe ich einfach immer so ganz bestimmte Melodien angeschlagen und davon sind sie also beide dann aufgewacht. Das mochte er, ja. Ich habe jetzt immer das Gefühl, wenn ich rede, dass ich an den Dingen vorbeirede.
Ja, das ist aber, glaube ich, das liegt an den Fragen und daran, dass wir noch reden.
Das geht immer, es geht mir oft so.
Ja, aber das ist tatsächlich auch das Problem der gesamten Sendung.
Ja.
Also wie sollen wir eine Wahrheit über eine Person rausfinden?
Ja, das ist total schwierig.
Da ist jeder von überfordert. Deswegen diese 20-Personen-Liste. Ja. Also wir müssen gucken, wie sammeln wir Benedikt Weiß. Was ein.
Ja.
Und ich weiß es nicht, ob man auf die Geschehnisse einfach irgendwie kommt und
ja.
dann...
Ja.
Also ich habe mir das überlegt, was passiert, wenn mein Kind, mein Bruder, jemand mir so nahestehen,
ja.
dem das passiert irgendwie. Und ich werde dann gefragt, wer war er eigentlich?
Ja, das ist so schwierig.
Ja.
Oder zum Beispiel, das habe ich ja gar noch nicht gesagt, der Tennessee hat, ich fange einfach so an.
Diese verrückte Geschichte dann Jahre später, als er mit seiner kleinen Freundin Rosalind nach Amerika geflüchtet ist, in einer abenteuerlichen Aktion.
Also ich habe eine SMS bekommen, als er weg war. Da stand drauf Computer Tower. Dann bin ich zum Computer Tower, zu seinem Tower hin und habe dort einen sehr liebevollen Abschiedsbrief gefunden. Also Mama, ich liebe dich über alles. Ich liebe Benedikt. Ich liebe euch alle. Aber ich muss meinen eigenen Weg finden und ich merke gerade, dass ich den hier nicht finde.
Und Tennessee ist ja damals dann wirklich Knall über Fall, wohl geplant, abgereist.
Christina Kranz-Kohl, seit Jahren die beste Freundin der Mutter.
Und das war für die Renate eine Katastrophe natürlich. Eine Katastrophe. Also das ist schon so eine Geschichte, die gut zu Tennessee passt. Er war befreundet mit einem Mädchen, die damals minderjährig war noch.
Rosalind,
eine Freundin meiner Tochter wieder.
Ich komme gerade von einem Interview mit Rosalind. Das ist Tennessee Eisenbergs erste Freundin. Die habe ich gerade interviewt und ich bin ein ganz klein wenig fassungslos, wenn man ein ganz klein wenig fassungslos überhaupt sein kann.
Soll ich anfangen? Also der Tennessee, der hat zu der Zeit bei uns gelebt, bei mir im Zimmer mit. Und meine Mama hatte gerade einen neuen Freund, den Olaf. Ich war da 14. Ja, und ich habe mir sehr schwer getan, mich in dieser neuen familiären Rolle, Situation, so mich da zurechtzufinden.
Mit Olaf.
Es war zu eng, es war einfach zu eng und uns war klar, raus hier, raus, es geht gar nicht mehr. Viel geweint, viel uns gegenseitig gehalten.
Wart ihr ein Paar? Oder
ja, wir waren zu dem Zeitpunkt ein Paar schon.
Uns war klar, in ein paar Jahren wird man sagen, wow, so ein Kerl, da einfach die Zelte abzubrechen und diesen Schritt zu wagen, das ist schon enorm. Und gleichzeitig war es natürlich unmöglich, dieses junge Mädchen da mitzunehmen. Ja, so eine Aktion, wie man sie wohl nur macht, wenn man sehr jung ist.
Als die beiden abhauen, ist Tennessee 18 und Rosalind 14. Soweit Rosalind das erzählt, hatte Tennessee einfach die Nase voll von seinem Elternhaus. Und am meisten von Thomas, dem Lebensgefährten seiner Mutter. Da muss es offensichtlich immer wieder Gewaltexzesse gegeben haben. Und Tennessee wollte einfach nur raus.
Von diesen Streitgeschichten habe ich zum Glück nie was hautnah miterlebt. Bin ich auch echt froh drüber. Nur ganz viele Gruselgeschichten gehört. Naja, Renate irgendwie 2 gebrochene Rippen oder so.
Das war überhaupt keine romantische Entführungsgeschichte. Da sind 2 ziemlich junge Menschen aus ziemlich verqueren Familiensituationen schlicht und einfach geflohen.
Da sind dann ganz seltsame Sachen passiert, so. Wir, was heißt seltsam? Schön. Wir sind irgendwie Busstop, hieß es, eine halbe Stunde Pause. Wir haben uns da in diesem Busstation auf die Bank gesetzt und haben uns angeguckt, haben uns einfach nur in die Augen geguckt, nicht geredet, nichts. Und haben im Nachhinein so beide empfunden, dass dann so eine Glocke um uns war. Irgendwann meinte einer von uns beiden so, ich glaube, wir müssen mal nach dem Bus gucken. Gucken auf die Uhr. 2-3 Stunden vergangen. Hallo? Was ist jetzt los? Haben natürlich den Bus verpasst mit unseren Koffern. Naja, passiert.
Ja, so war Tennessee. Der hat dieses Kindsein auch in Amerika nochmal wiederentdeckt. Aber nicht dieses dumme Kind, sondern dieses, boah, der Tag ist neu. Ich bin froh, dass ich aufgewacht bin. Also sowas. Und das hat mich manchmal erschreckt, weil ich gesehen habe, wie eingeschlafen ich schon bin. Ja.
Also es was Wunderschönes entstanden. So, es war einfach viel mehr Luft da und das Abenteuer zwischen uns. Und wir haben so ein... Oh, wie haben wir es denn gesagt? Wir haben ein Wesenkind bekommen. Und dieses Wesenkind hieß Jeremy. Und es war einfach so unser Gemeinsames, so was wir erleben.
Die beiden reisen mit dem Greyhound-Bus durch die USA, besuchen einen Kurs der New Age-Sekte Rumva the Enlightened und machen sich dann auf den Weg zu Tennessees Tante. Die lebt zurückgezogen mit ihrem Mann in den Rocky Mountains.
Dann haben wir beschlossen, bis zum Ende der Straße zu laufen. Sind dann den ganzen Tag und eine ganze Nacht lang durchgelaufen.
Wie läuft man in der Nacht?
Naja, einfach weiter. Wir haben irgendwelche komischen, seltsamen Energiespuren so auf dem Boden gesehen und denen sind wir eigentlich immer nachgelaufen.
Wenn du das jetzt so sagst, irgendwie dann lachst du drüber und dann ist das irgendwie lustig und so irgendwie. Aber war das in dem Moment auch, dass ihr gesagt habt, wir folgen den Energiespuren?
Nee, voll nicht. Haben das voll ernst genommen? Voll ernst genommen, richtig. Hey, guck da, da müssen wir jetzt lang. Immer weiter, immer weiter. Und das hat uns halt die Kraft gegeben, immer weiter zu laufen.
Das war also damals kein Spaß, sondern es war wirklich überhaupt Energiespuren
voll. Das waren voll die Energiespuren, ja, auf jeden Fall.
Ich habe keine Ahnung, wie weit das eine Rolle spielt, aber diese New Age-Sache, dieses Rumva the Enlightened, das taucht in eigentlich allen Gesprächen und bei allen Gesprächspartnern immer wieder auf. Also kein Gesprächspartner, wo nicht ein Buch Rumva, eine Einführung oder Rumva, Seelengefährten rumgestanden hätte. Vielleicht ganz kurz die Hauptideologie, wobei ich auch nicht weiß, ob man das zu stark oder so stark machen muss, besteht darin, Rumva sagt, alle Menschen sind Gott und man müsse nur die 7 Siegel des Bewusstseins durchbrechen, qua Meditation, um wieder Gott zu werden und vor allen Dingen, um schmerzfrei zu werden und sich selber heilen zu können. Na super.
Hinter der Straße beginnt ein See. Rosalind und Tennessee nehmen ihre Pässe, die Flugtickets und Visa und packen sie in einen Briefumschlag.
Und wir haben halt alles da reinprojiziert, Päckchen, alles da reingepackt und es in Fluss geworfen. So war das.
Ein Lied dazu gesungen?
Nö.
Juhu gerufen?
Nein, doch geschrien, glaube ich doch. Geschrien, ja.
Wie hat sich das angefühlt?
Befreiend, wahnsinnig befreiend. Puh, ja. Riesig, richtig frei und klare Luft.
Die Flucht dauert 6 Wochen. Dann werden die beiden von Rosalinds Mutter zurückgeholt. In Abensberg bei Regensburg geht das Leben weiter.
Tennessee war irgendwann oben in seinem Zimmer und sieht wieder, wie dieser Mensch da unten tobt. Ich gehe hoch zu ihm und sage, was machen wir jetzt? Das ist ja furchtbar, ja. Und also auch so mit Schlägen droht und so weiter. Und dann steht er da oben in seinem Zimmer und sagt, Mama, ich kann gerade gar nichts machen. Mein Herz ist so, der tut mir leid. Ich liebe den da unten.
Ja, ich habe mir manchmal schon gedacht, auch bei bestimmten anderen Menschen, habe ich mir manchmal schon gedacht, Tennessee, sag einfach mal ganz klar und deutlich, was hier eigentlich Sache ist. Hätte er das vielleicht schon früher gemacht, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen.
Ende 2008, etwa 5 Monate vor Tennessees Tod, verlässt Renate Eisenberg Thomas.
mir persönlich geht es gerade total scheiße. Ich habe irgendwie diese ganze Sache satt. Ich habe sie einfach satt. Manchmal wünschte ich, ich könnte wesentlich differenzierter über die Dinge nachdenken, aber das kann ich nicht. Heute ruft mich meine Mama an und sagt mir, und weint mir nur ins Telefon, der Tennessee. Der Tennessee ist... Das geht zu weit. Das geht ja nicht zu weit, dass ich das aufnehme.
Mauro heißt der Mitstudent und Mitbewohner von Tennessee Eisenberg, der den Notruf bei der Polizei abgesetzt hat und damit diese ganze Geschichte eigentlich quasi ins Rollen gebracht hat. Mauro ist seit April abgetaucht. Ich habe aber mit Hilfe des Anwalts seine Telefonnummer und seine Adresse rausfinden können. Ich habe angerufen. Mauro geht ran und fragt, wer da ist. Ich sage, ein Mann vom Radio. Und dann heißt es, ja, Moment, also mein Akku ist leer. Klack, klick. Und Mauro ist verschwunden und dann auch nicht mehr anrufbar. Ich war deswegen vorhin bei ihm in der Wohnung, beziehungsweise im Haus, und habe ihm einen kleinen Brief in den Briefkasten geworfen und bin jetzt gespannt, ob er sich zurückmeldet. Wäre ja nicht ganz unwichtig.
Und dann haben wir uns zufällig getroffen, so zufällig, so hi Tennessee, ah hi Joschka, und da saß er so, er saß halt mit den Händen am Kopf und sowas, also, und hat anscheinend irgendeine Kassiererin beobachtet oder sowas, oder hat er erzählt, weil er diese Kassiererin da noch ansprechen wollte, weil die irgendwie einen guten Spirit hat oder sowas. Aber da hat er so, er hat mich am Anfang gar nicht wahrgenommen. Also er war wirklich in diesem Blick da irgendwie drin. So, ja, hi Tennessee.
Morgen früh fahre ich nach Hause. Das war meine erste Reise nach Regensburg. Und das Ganze ist ein bisschen seltsam, weil ich hatte die Recherche ja begonnen mit der Motivation oder im Glauben, irgendwie für die Familie zu arbeiten, also im weitesten Sinne, nämlich Fehler der Polizei aufzudecken und Polizeiwillkür. Und jetzt ist das so einfach nicht. So einfach war das nicht. Scheiße. Tennessee Eisenberg hatte Probleme. Er hatte in kurzer Zeit stark abgenommen, 8 Kilo insgesamt, bei ohnehin schon nicht erwähnenswertem Körpergewicht. Und er scheint sich am Donnerstag, dem 30. April 2009 und möglicherweise schon in den Tagen und Wochen vorher in einem Ausnahmezustand befunden zu haben. Das erzählen unisono die Bekannten, die auf Bens Liste stehen. Und selbst im Gutachten des von der Familie beauftragten Gerichtsmediziners Bernd Karger aus Münster findet sich die Mutmaßung, dass Eisenberg nach den ersten 7 Treffern nur weiter auf die Polizisten zugehen konnte, weil er schmerzunempfindlich gewesen sei. Aufgrund eines, möglicherweise, akuten psychotischen Schubes. Psycho attackiert Polizeibeamten. Und dass die dann schießen, und selbst wenn er das Messer nicht hochgehoben hat, sondern einfach nur das Messer nicht fallen lässt, wenn sie sagen Messer runter, leuchtet irgendwie ein. Wobei ich nicht genau weiß, wie das mit dem Gesetz ist, ob man auf jemanden schießen darf, der sichtbar in einem verwirrten Geisteszustand sich befindet. Anwalt von Kizell hat mir vorhin einen Kommentar zum Strafgesetzbuch zugeschoben, wo eigentlich drin steht, dass man das nicht darf.
Und dann, das, was auch noch so schön war an dem Telefonat da an dem Montag, war, was ich immer, das fand ich so süß, weil er davor irgendwie gemeint hat, er hat das Gefühl, er lebt nicht mehr richtig. Hat er immer gesagt, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich lebe gerade nicht mehr richtig, weil er ja so viel nachgedacht hat. Und dann hat er eben da zu mir am Telefon gesagt, okay, Anna, gut, dann leben wir jetzt wieder richtig zusammen, okay, dann leben wir wieder richtig. Und das fand ich so schön, wie er das gesagt hat. Und ich sagte, okay, dann leben wir wieder richtig zusammen.
Bei der Arbeit der Anwälte geht es aber gar nicht um den psychischen Zustand Tennessee Eisenbergs. Es geht darum, ob eine Notwehr- oder Nothilfesituation vorgelegen hat oder nicht. Ihre Arbeit und der Versuch, das Ermittlungsverfahren in ein Strafverfahren zu überführen, stützt sich hauptsächlich auf die Unterschiede zwischen dem ersten, vom Landeskriminalamt München erstellten, und dem zweiten Gutachten, das der Münsteraner Rechtsmediziner Bernd Kager verfasst hat. Und diese beiden Gutachten unterscheiden sich wirklich ziemlich. Also erstmal, was sehr seltsam ist, dass der Münsteraner, also der zweite Gutachter, der von der Familie beauftragte, nach der Autopsie Tennessee Eisenbergs weder Schlagstockeinsatz feststellen kann, also keine Hämatome, noch das Reizgas in größeren Mengen, das versprüht worden sein soll. Und außerdem, und das ist wahrscheinlich der Hauptpunkt, sieht er den Ablauf des tödlichen Geschehens, also die letzten 4 Schüsse auf Eisenberg waren tödlich, ganz woanders als die Münchner Gutachten. Und bei dieser These stützt er sich auf Spuren, auf Blutspritzer im Eingangsbereich, die das erste Gutachten nicht mal erwähnt. Wo stand Tennessee Eisenberg, als er erschossen wurde? Das Münchner Gutachten sagt, am Fuße der Treppe, also weit von der Haustür entfernt.
Der Münsteraner Rechtsmediziner, der Dr. Kager, ist der Meinung, dass diese Szene praktisch schon im Bereich der Haustüre stattgefunden hat.
Warum ist das wichtig, die Unterscheidung?
Diese Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil man sich im Raum, im Inneren, noch eine Notwehrsituation vorstellen kann. Zumindest so, wie sie zunächst von den Leuten geschildert wurde, die dabei waren, also von den Polizeibeamten.
Was bei einer Stellung an der Haustür nicht zuträfe. Dann hätten die Beamten nur die Türe schließen müssen und abwarten können. Nur die Türe schließen können und abwarten müssen.
Ja, wo hat sich dieser Vorfall wirklich vorgespielt? Wo waren diese letzten tödlichen Schüsse? Ja. Und da sagt eben der Dr. Kager hier ganz klar, diese Situation ist durch die Spuren eindeutig bewiesen. Und es ist für mich nicht verständlich, warum diese Spuren, diese Blutspritzer vom Landeskriminalamt nicht berücksichtigt worden sind.
Glauben Sie, die sind einfach nicht so gut wie der Münsteraner oder die wollen was unterm Tuch, hinterm Berg?
Ich weiß es nicht. Schalten Sie mal das Gerät.
Und was ich dann erfahre, nachdem ich das Gerät ausgeschaltet habe, das stellt den Fall wiederum auf den Kopf und deutet auf einen veritablen Justizskandal. Bei meinem nächsten Regensburg-Besuch will Kietzell sich auch vor dem Mikrofon dazu äußern.
Ich beobachte, dass in jeder Woche, in der du nicht in Regensburg bist, sich neuer Zündstoff sammelt. Es hat sich viel getan. Unsere Position hat sich geändert. Wir sind in einer Situation, wo wir etwas beweisen können, das Gutachten. Es ist ein Schritt, ein neuer Schritt, geht nach vorne.
Zweite Reise nach Regensburg. Mauro, der Mitbewohner von Tennessee Eisenberg, hat sich gemeldet. Er will mich zwar nicht wirklich treffen, aber macht es doch. Heute Abend, Biergarten, 21.30 Uhr. Und das klang am Telefon alles ziemlich konspirativ. Mauro kommt eine Stunde zu spät. Wir treffen uns unter Kastanienbäumen und reden eine Stunde fast über dies und das. Mauro wirkt gehetzt und sagt, dies sei sein erstes und letztes Interview. Er wolle nicht an den Vorfall denken müssen. Ein Privatsender habe ihm viel Geld für ein Interview geboten, aber auf so etwas habe er keine Lust. Mauro, das sagen auch wiederum viele Menschen auf der Liste von Ben, hätte die ganze Geschichte nur erfunden, um eine Ausrede dafür zu haben, dass er am 30. April 2009 eine Prüfung verschlafen hat. Und dann hätte er die Polizei gerufen, quasi als Ausrede, und dann sei es zu einer Eskalation gekommen. Was soll man da drüber denken? Vorsicht vor Mauro, oder?
So, jetzt kommen wir sozusagen zum Crucial Point der ganzen Sache. Was ist denn an diesem Morgen passiert? Wann bist du nach Hause gekommen in der Nacht davor? Wie ging es da weiter?
Über diesen speziellen Tag möchte ich heute eigentlich gar nicht so viel sagen. Mhm. Ehrlich. Im Groben möchte ich nur sagen, oder es gab keinen Streit an sich oder im Vorfeld.
Gar nichts.
Nee.
Du bist aufgewacht.
Ja, also zu spät. Ich habe komischerweise verschlafen. Und Prüfungskonzert, was brauche ich? Sticks, okay, die Noten. Pff, wird das eine Katastrophe. Ich habe irgendeinen Groove, habe ich nicht drauf. Was weiß ich, in welchem Takt die wieder so zweigt. Und dann denke ich nur, au, Stau wird auch noch sein vorne in die Umgebung. Ich gehe schnell duschen. Okay, 10 Minuten, aber das, dann bist du wach. Mit diesen Gedanken gehe ich vom Schlafzimmer in den Flur und stehe mit meinem ersten Schritt im Flur und da steht er dann. Aber er stand da wie, ich habe mir nur gedacht, er steht da schon die ganze Nacht. So wie der da steht, ja.
Was heißt das? Breitbeinig oder wie?
Ja, und völlig bizarre Gestalt, die vor mir da steht. Also so ich habe sofort innerhalb von einer Sekunde gewusst, dass das nicht der Typ ist, den ich gestern noch gesehen habe. Ja, ganz ernsthaft. Ich bin kein ängstlicher Mensch.
Und du hast was gesagt zu ihm?
Ich hab schon gewusst, dass er sowieso gerade nicht der, wie gesagt, das sieht man. Wenn man sowas vor sich hat, weiß man, was Sache ist. Also ich sag, shit, ich habe verschlafen. Um zu gucken, was der dann sagt. Sein erster Satz ist, ich bin in einem Blutrausch. Und deswegen habe ich ja dann geguckt, Messer, Hand, ich sehe nirgends Blut. Er musste gar nicht so viel sagen. Er hat auch wenig gesagt. Und Stimme und Tonfall. Crazy. Trifft es am besten. Geisteskrank geworden.
Wenn er hat ja gesagt, ich bin im Blutrausch. Was hat er noch gesagt?
Ich muss es einfach tun. Ich habe irgendwann noch gesagt, was? Dass ich dich töte oder sowas. Ich habe mir auch gedacht, Mensch, wieso denn ich? Ich habe ihn auch gefragt, Mensch, wieso denn mich? Ich war immerhin, also keine Antwort. Und ich habe ihn auch irgendwann mal so, Mensch, du hast doch ein gutes Herz und solche Sachen, das kannst du doch jetzt nicht machen. Und er hat gesagt, nein, also das hat keinen Sinn mehr, da zu leben. Die sind alle so falsch und sowas in die Richtung.
Mauro ist fahrig, hektisch, hibbelig. Aber unglaubwürdig? Nein. Vielleicht gibt es in der ganzen Geschichte etwas, das die Familie nicht sehen will, nicht sehen kann. Aber wer erzählt mir eigentlich all das über Tennessee, auch das Abwegige und Deviante? Die Freunde und Bekannten auf der Liste.
Also der Kern so unserer Beziehung waren halt immer unsere nächtlichen Gespräche. Und ich bin über ein Jahr oder sowas, ich glaube, fast jeden Abend bei ihm gewesen, in seiner Wohnung. Wir haben Tee getrunken und wir haben so rumphilosophiert. Ein Lieblingsmoment, der bei mir viel aufgemacht hat, wir waren in seiner Küche gesessen und haben uns halt überlegt, was jetzt passiert, wenn diese Küche nur dieser Raum ist. Da haben wir uns dann ausgemalt, dass hinter dieser Türe nichts existiert. Wir haben uns später so ein bisschen Angst verschonden, weil wir haben uns dann später kurz nicht getraut, die Tür aufzumachen, weil wenn da jetzt wirklich nichts ist, ne?
Wo stand Tennessee Eisenberg, als er erschossen wurde?
Wo das bayerische LKA, der Standort, dort bei der Treppe, in dem Inneren dieses Raumes sieht, in dem diese Notwehrsituation vorgelegen haben soll, sieht das Münsteraner Gutachten den Standort des Tennessee Eisenberg deutlich weiter bei der Eingangstüre, fast wenige Schritte von der Eingangstüre entfernt. In das zweite Gutachten sind die Blutspritzer eingeflossen, die sich im Bereich der Haustüre befinden, weil man muss sich natürlich die Frage stellen, wie kommen diese Blutspritzer dorthin?
Eher muss man sich fragen, warum das erste Gutachten diese Blutspritzer nicht, wie es im Juristendeutsch heißt, würdigt. Die Antwort geht so. Die ermittlungsführende Polizei aus Amberg, denn die Regensburger durften ja nicht ihren eigenen Tatort untersuchen, schickte dem Bayerischen Landeskriminalamt München,
noch am 30. April 2009 einen Antrag zur genauen Untersuchung des Tatortes. Ballistik und komplizierte Sachen macht das LKA in München, nicht die Polizei. In solchen Anträgen muss genau beschrieben sein, was zu untersuchen ist. Das nennt man Anknüpfungstatsachen. Mehr als diese Anknüpfungstatsachen darf man nicht untersuchen, als Beamter des LKA. Der Beamte des LKA also
bekommt den Auftrag, die gefundenen Geschosse, die aufgefundenen Patronenhülsen,
die erlittenen Durchschussverletzungen
und die Beschädigungen in den Wänden zu bewerten und daraus einen Standort der Schützen und des Tennessee Eisenberg abzuleiten. In dem Auftrag fehlte ganz eindeutig die Bezugnahme auf die Anknüpfungstatsachen Blutspritzer. Diese Anknüpfungstatsachen Blutspritzer, die finden sich zwar im Spurenverzeichnis, aber nur als ein Punkt unter 88. Auch die Lage des Körpers war nach dem Auftrag, wenn man den wörtlich versteht, und nach den Anknüpfungstatsachen, so wie sie genannt worden sind, nicht zu berücksichtigen.
Und das heißt?
Schlamperei, Inkompetenz oder Vertuschungsversuch. Andere Erklärungen kann ich mir nicht vorstellen.
Das LKA München wurde nicht aufgefordert, die Blutspritzer an den Wänden zu untersuchen. Oder das LKA München wurde aufgefordert, die Blutspritzer an den Wänden nicht zu untersuchen.
Macht es Sinn, bei der Polizeidirektion Regensburg ein Interview versuchen zu bekommen? Der Satz stimmt nicht ganz, aber Sie wissen, was ich meine.
Ich denke, Sie werden kein Interview bekommen.
Woran liegt das?
Naja, weil hier halt Ermittlungen laufen und weil natürlich diese Ermittlungen nicht über die Öffentlichkeit geführt werden sollen.
Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat ihre Ermittlungen gegen zwei Polizisten eingestellt.
Die Ermittlungen hätten zu dem Ergebnis geführt, dass der Einsatz der dienstlichen Schusswaffen durch die Beamten durch Nothilfe geboten und damit gerechtfertigt gewesen sei.
Die beteiligten Polizisten hätten nicht rechtswidrig gehandelt, heißt es.
Gegen diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft wollen die Anwälte der Familie Beschwerde einlegen.
Und am Mittwochabend habe ich ihn dann angerufen und dann hat er gemeint, ja, hat er erstmal gar nichts gesagt am Telefon. Ich sagte, Nancy, was ist denn los? Warum sagst du denn gar nichts? Er sagt, ja, ihm geht's nicht gut, er fühlt sich gerade so schwach körperlich. Und dann habe ich gemeint, was ist denn los? Und so, dann meinte er, er weiß es nicht, er kann das nicht ausdrücken. Irgendwie, ihm geht's einfach nicht gut, er fühlt sich nicht gut. Und dann habe ich gemeint, ja gut, ich komme ja eh morgen, weil Freitag war ja frei. Und ich meine, ja, komme ich ja eh morgen. Dann hat er gemeint, ja, das irgendwie war das halt dann so komisch irgendwie in dem Moment. Und dann habe ich gemeint, ja, aber ich komme ja dann eh morgen und dann merke ich einfach vielleicht und muss es nicht ausdrücken, dann spüre ich vielleicht einfach, was los ist. Das war ja oft bei uns so. Und dann meint, ja gut, dann komm morgen.
Der Tod des Tennessee Eisenberg oder Bens Liste.
Ich hätte gerne mehr herausgefunden. Irgendwas Eindeutiges. Entweder die Polizisten sind schuld oder Tennessee Eisenberg ist schuld. Aber das Einzige, was ich machen konnte, war offensichtlich nur die Geschehnisse rekonstruieren. Und was sagt schon die Wirklichkeit der Geschehnisse über die Wahrheit einer Person? Gar nichts.
Text, Stimme, Produktion Michael Lissek. Musik Zeitblom. Mit einem Stück von Tennessee Eisenberg. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk 2010.